Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Und neuerdings ziert ja auch die Landesflagge des stolzen Kleinstaats Fürstentum Liechtenstein, hier das Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Herzlichste Morgengrüße an die Freunde im Liechtensteinischen, im Ländle, hier in unmittelbarer Nachbarschaft der Schweiz. Morgenstund hat Gold im Mund und die Magie des Morgens ist ein wichtiger Ansporn für mich jeweils zur Unzeit aus den Federn zu steigen. So ungefähr habe ich mir eine kleine philosophische Abschweifung in der schweizerischen Sendung erlaubt. Aber das muss hier noch einmal wachgerufen werden. Ich empfehle das allen, muss ja nicht jeden Tag sein, ab und zu einmal sehr, sehr früh aufzustehen, um einfach die geballte Friedlichkeit der Umgebung zu spüren und zu genießen. Doch jetzt ans Eingemachte. Wir starten mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Deutschland versinkt in Schulden. Die deutsche Regierung hat die Schuldenbremse aufgehoben, um ein Sondervermögen von 1000 Milliarden Euro zu beschließen. Die Zeche zahlen die zukünftigen Generationen. Diese Schuldenorgie wird schwerwiegende Folgen haben. Der voraussichtliche Verlust der AAA-Bonität führt zu noch höheren Zinsen für die Staatsanleihen und die Inflation wird weiter steigen. Politiker werden zu außerordentlichen Maßnahmen greifen, um die immer höheren Staatsausgaben finanzieren zu können. Man spricht bereits von drohender Enteignung durch Beschlagnahme von Spargeldern. Jetzt ist Zeit zum Handeln. Überprüfen Sie, ob Ihre Ersparnisse auch im Krisenfall geschützt sind. Die Real Unit Schweiz AG bietet dazu ein wertstabiles Portfolio aus Sachwerten wie physisches Gold und Silber an, das außerhalb des Finanzsystems in Hochsicherheitslagern in der Schweiz aufbewahrt wird. Die seit über 24 Jahren bewährte Realwertstrategie bietet eine hohe Krisenresistenz. Auf www.realunit.de finden Sie alle Informationen dazu, wie Sie Ihre Ersparnisse über Krisenzeiten hinweg bestmöglich vor Inflation und Enteignung schützen können. Ich wiederhole www.realunit.de und hier auch noch schriftlich blau und rot unterlegt www.realunit.de. So sichern Sie Ihr Vermögen. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Unsicheres Europa, sichere Schweiz. Öffentliche Vorträge von Roger Köppel am 2. April 2025 in Hochdorf, Kulturzentrum Braui. Melden Sie sich an. Weltwoche.ch/Hochdorf. Weltwoche.ch/Hochdorf. Oder dann aber am 16. April 2025 im Kulturzentrum Casino Kultursaal an der Poststraße in Herisau. Weltwoche.ch/Herisau. Beginn 19 Uhr, Türöffnung 18 Uhr, Eintritt 25 Franken. Alle sind herzlichst willkommen. Das große Thema natürlich die Schulden- und Aufrüstungsorgie, die schuldenfinanzierte Aufrüstungsorgie in der Europäischen Union. Darüber habe ich auch mit Herbert Kickl gesprochen gestern in Wien. Ich war sehr beeindruckt von der kristallklaren Schärfe seiner Formulierungen und seiner Gedanken. Das ist ein klar denkender und klar argumentierender Grundsatzpolitiker. Und ich habe Herbert Kickl auch gefragt, ob es nicht ein taktischer Fehler gewesen sei, der ÖVP in den Koalitionsverhandlungen das Innenministerium nicht zu überlassen, weil damit hätte er ja Kanzler werden können. Eine historische Chance für Herbert Kickl, ob er da nicht wehmütig nachtrauere. Und da müssen Sie sich anhören, was er zur Antwort gegeben hat. Er widerspricht mir natürlich. Interessant. Und dann selbstverständlich die Diskussion über die Frage der Landesverteidigung und der Aufrüstung. Und da spürt er, wie ich, ein großes Unbehagen an diesem Kriegsgeschrei in der Europäischen Union. Und wir hatten jetzt ja diesen Gipfel in Paris. Das ist eine große Story jetzt in den Schweizer Medien, auch in den deutschen. Allerdings dort wird es nicht so an die ganz große Glocke gehängt. Ich glaube, man unterschätzt da einfach die Brisanz und man spielt das etwas herunter. Auch ich hoffe, dass das Ganze dann am Ende an der Inkompetenz der involvierten Politiker scheitert, an der Inkompetenz von Keir Starmer und Emmanuel Macron. Aber wir müssen uns schon bewusst machen, was hier läuft, ist eine Art Kriegsmobilmachung der Europäischen Union, meine Damen und Herren, eine Art Kriegsmobilmachung. Ja, die wollen jetzt gegen Russland Bodentruppen schicken. Bodentruppen an die Ostfront, meine Damen und Herren. Die Deutschen machen da zum Glück noch nicht mit, aber bei einem Friedrich Merz weiß man ja nie, was dann am Schluss doch noch irgendwie resultiert. Da kann man sich ja auf gar nichts verlassen, ist leider das Zwischenfazit bis jetzt. Aber man unterschätzt doch komplett die Dimension jetzt dieser politischen Planspiele und man spielt das irgendwie, man beschwichtigt das irgendwie ins Nebulöse, ins Nichtige hinein. Ich warne davor, das zu tun. Das ist etwas, was wir sehr, sehr ernst nehmen müssen. Und Präsident Zelensky versucht ja, die Europäische Union geradezu in diesen Krieg hineinzureißen. Er hat eine Eskalationsstrategie. Ich sehe diesen Politiker, ich habe ihn immer schon kritisch gesehen, aber ich sehe ihn jetzt zunehmend als echte und wirkliche, immer gefährlicher werdende Bedrohung für Frieden, Wohlstand in der Europäischen Union, in Europa letztlich. Also es gibt die Absicht, hier Bodentruppen, französische und britische, in die Ukraine zu schicken. Es finden noch Absprachen mit den Vereinigten Staaten statt. Das ist gewissermaßen das Beruhigende an der Sache. Ich glaube eben nicht, dass sie dann wirklich auf eigene Faust handeln werden. Dazu sind sie zu schwach, aber darauf zu hoffen, ist zu sorglos. Man muss das beim Wort nehmen und allein die politische Tendenz ist hier doch hochgradig beunruhigend. Und es zeigen sich für mich hier drei ganz wesentliche Sachverhalte. Erstens, der Waffendogmatismus der Europäischen Union mit einer Sturheit, die also ihresgleichen sucht, setzt man auf Waffen und verzichtet man auf Diplomatie. Man redet ja nur mit Zelensky, man redet offiziell ja gar nicht mit Putin. Hintenrum reden sie schon, aber offiziell nicht. Das ist also gewissermaßen die manifestierte, kriegerisch institutionalisierte Einseitigkeit und Diplomatielosigkeit der europäischen Politik, die sich in diesem Waffendogmatismus da äußert. Dann zweitens, der europäische Größenwahn, der kehrt doch hier zurück als eine Art Politzombie auf die Bühne der Absurdität dieser Schauspieler, dieser zum Teil geradezu Laienschauspieler der Macht da, die sich jetzt inszenieren, die da lachend und schenkelklopfend zusammensitzen, Zelensky, Macron, Starmer, das ist gespenstisch, meine Damen und Herren, das ist unheimlich, was sich da zusammenbraut. Aus schierer Schwäche, aus schierer Verblendung heraus stolpert man da, schlafwandelt man da in einen Krieg hinein. Größenwahn, man bildet sich ein, immer noch maßgeblich ein entscheidender Faktor zu sein, gewissermaßen ja, eine alte imperiale Anwandlung ist hier zweifellos zu erkennen. Und das Dritte, und das kennen wir natürlich auch, das ist die Politik der Angstmacherei, meine Damen und Herren. Das ist eine Politik der Feindbildung. Wir kennen das ja. Klima, der ganze Greta-Kult und die Klimaapokalypse, die wurde doch ganz gezielt eingesetzt, um die Leute einzuschüchtern und um dem Staat mehr Macht zuzuschanzen. Und das geht's nämlich. Mit dieser Angstmacherei reißt der Staat immer mehr Macht an sich. Das hat dann gegipfelt im fürchterlichen Sinne. Während der Corona-Pandemie, auch dort hat man mit diesen Feindbildern, mit dieser Angst, mit dieser Panikmache, mit diesem Daueralarmismus operiert, mit dem Ziel, dem Staat immer mehr Macht zuzuschanzen. Und dort haben sie eben zu viel erwischt von diesem Zaubertrank der Macht. Und jetzt kommen sie von dieser Droge, von dieser Rauschdroge nicht mehr runter. Und als man schon glaubte, dass der Ukraine-Krieg vorbei, die Corona-Pandemie vorbei sei, da ist der Ukraine-Krieg in seine Eskalationsphase getreten. Ist ja nicht so, dass er angefangen hat 2022. Das geht ja zurück auf 2014. Aber auf einen Schlag Das ist im Grunde ein Verdienst von Wladimir Putin. Gab es die Corona-Pandemie nicht mehr? War die einfach fertig? Und man redete nur noch über die Ukraine und dann übertraf man noch, doppelte man noch nach, gewissermaßen hat man diese ganze Angstmacherei noch mehr ins Exzessive getrieben. Das sind sehr gefährliche Tendenzen. Was mich auch beunruhigt, ist, dass die Medien fast noch kriegsbetroffener und kriegsbesoffener sind als die Politiker. Zumindest gilt das für die Schweizer Zeitungen am heutigen Morgen. Da lese ich also geradezu enttäuschte Kommentare, dass also noch nicht die Stechschritt-Bataillone jetzt in der Ukraine einmarschieren. Die warten geradezu darauf, diese Truppen unter einem Blumenregen da an die Ostfront zu verabschieden. Das sind schon groteske Verhältnisse, die wir da beobachten können. In den deutschen Medien, das ist auffällig, haben sie jeden Tag mehr oder weniger das Gleiche. Gib mir meine tägliche Dosis Putin-Verteufelung, Selenskyj-Kult, Selenskyj-Kitsch und natürlich Orgien des Anti-Trumpismus. Alles, was Trump macht, ist falsch, von hinten bis vorne. Man belustigt sich, man mokiert sich auch über jetzt natürlich diese Chat-Affäre mit den engen Vertrauten. Das ist eine Peinlichkeit, das ist Inkompetenz und das zeigt ihnen natürlich, dass die Vereinigten Staaten von Amerika auch irgendwo kaputt sind. Die sind auch nicht im optimalen Zustand. Das ist ja das, was Donald Trump immer wieder beanstandet. Aber überhaupt nichts lesen Sie mehr über diese Luftwaffengeneräle deutscher Provenienz, die vor ziemlich genau einem Jahr auf einer ungesicherten Telefonleitung im schomialen Top Gun-Stil darüber geplaudert, geschwatzt haben, wie man da mit Taurus-Raketen russische Ziele tief im russischen Gelände angreifen könnte. Darüber redet niemand mehr, aber umso größer ist jetzt die Häme gegenüber den Amerikanern. Es ist eine Peinlichkeit, aber es ist eben auch ein Durchbruch zur unfreiwilligen Transparenz. Und darüber regt man sich ja auch auf, wenn man dann liest, ja, da die Europäer werden als Trittbrettfahrer beschimpft. Unglaubliche Verachtung, das Washington. Ja, Entschuldigung, die Europäer sind Trittbrettfahrer der Vereinigten Staaten von Amerika. Man hat faktisch die Rüstungsausgaben an die USA delegiert und hat sich selber dann diese gewaltigen Sozialstaaten genehmigt. Natürlich sind das Trittbrettfahrer. Und jetzt auch bei diesem Zollkrieg, der natürlich vor allem die deutsche Automobilindustrie sehr hart trifft, diese Zölle, ich bin gegen die Zölle, ich bin kein Verfechter einer protektionistischen Politik, verstehen Sie mich recht, aber auch hier wieder die Heuchelei, die Selbstbeweihräucherung, die Selbstgerechtigkeit der Europäischen Union, die EU ist selber ein hochprotektionistisches Gebilde. Ich meine, schauen Sie mal, was die mit der Landwirtschaft machen, was denn das, ich meine, da leidet die ganze dritte Welt darunter, die Industriepolitik, diese Subventionspolitik und dann eben die Mehrwertsteuern, das wird ja massiv unterschätzt, das ist auch eine Art Zollmauer gegen andere Märkte. Also wir bilden uns ein, die anderen hätten da Zollschranken und führten Zollkrieg, aber dabei ist das ja die offizielle EU-Politik seit vielen Jahren. Auch geradezu die jetzige Führung da der Kommission, die Ursula von der Leyen, hat immer gesagt, wir brauchen mehr Industriepolitik, wir müssen da mit Muskeln auftreten auf den Weltmärkten und so weiter. Ich meine, darüber kann man ja schmunzeln, aber das ist genau die Politik, die man jetzt dem amerikanischen Präsidenten Trump vorwirft. Also hier bitte etwas abrüsten, punkto Heuchelei. Studenten begehren gegen Erdogan auf und die deutschen und auch Schweizer Zeitungen wundern sich, warum die EU noch nicht schon längst in Serbien eingegriffen hat, um den gewählten Präsidenten Vucic zu stürzen, der auch von Studenten belagert wird. Ich habe in der Schweizer Sendung eine Brandrede gehalten gegen die Studenten und vor allem gegen die Studenten der Geisteswissenschaften. Ich bin selber einmal Student gewesen, ich habe selber einmal Geisteswissenschaften studiert, also ich will mich da überhaupt nicht herausnehmen und viel von dem, was ich kritisiere, das waren auch jugendliche Anwandlungen bei mir einmal. Nein, Studenten, Entschuldigung, das ist doch keine Referenzgröße in der heutigen Welt. Die Studenten haben noch gar nichts geleistet. Gut, sie haben eine Matura gemacht, ein Abitur, das ist immerhin etwas in der Schule, aber das ist ja im Grunde noch nichts. Die Studenten haben eine fremdfinanzierte Existenz. Die Steuerzahler, die arbeiten jeden Tag, die zahlen das, diese verbilligten Studiengänge, diese ganzen, massiv fremdfinanzierten Hochschulausbildungen und vor allem die geisteswissenschaftlichen Studenten, die haben nicht so anstrengende Studienfächer und Studiengänge. Das ist nicht wie bei den Naturwissenschaften oder Ingenieurswissenschaften. Die haben natürlich auch viel Zeit. Da können sie auf die Straße gehen. Und das verklären dann unsere Medien zum absoluten Richtmaß des Guten, Wahren und Schönen. Also hier diese Studenten, dass jetzt Studenten sozusagen die Demokratie auf die Straße bringen können. Also das ist eine Art von studentischer Pöbelherrschaft, die sich hier emporreckt. Und wenn man jetzt in den Medien liest, die das Ganze auch noch romantisch verklären, dass nun also die EU geradezu intervenieren sollte in Serbien, vielleicht braucht es dann auch noch eine Koalition der Willigen gegen die Türkei. Ich meine, Entschuldigung, kommt mal wieder auf den Boden der Wirklichkeit herunter. Und wir brauchen auch unsere Studenten. Ich habe nichts gegen diese Hochschulausbildungen, wobei die Universitäten natürlich einmal ein Kapitel für sich wären. Aber diese Verklärung, dieser Kitsch da, diese Revolutionsromantik, die da in einigen Redaktionen um sich zu wabern scheint, also die muss man mit größter Skepsis hier verfolgen. Dann natürlich in Deutschland die tägliche Bestürzung über die Wählerverhöhnung durch diese neue rot-schwarze Konstellation. Die SPD ist ja faktisch jetzt der Wahlgewinner, die ist der Chef da. Gegenüber Friedrich Merz, die diktiert ihm die Agenda, der frisst denen aus der Hand und der Lars Klingbeil, der hat den Merz am Nasenring gewissermaßen an der Leine und ich lese heute auch, der Mindestlohn, der könnte bald automatisch steigen und vielleicht wird danach der Friedrich Merz unter Druck einknicken und ebenfalls noch eine Koalition der willigen Soldaten in die Ukraine schicken. In Österreich, da hatte ich nach dem Interview mit Herbert Kickl noch die Gelegenheit, etwas ins Parlament, in die Debatte hineinzuschauen. Die haben ja große Finanzprobleme, da droht ein Defizitverfahren der Europäischen Union in Österreich. Ja, man hat eben über die eigenen Verhältnisse hinausgelebt, wie alle Staaten. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Und in Österreich haben sie natürlich die Corona-Politik zum Exzess getrieben. Man hat das dermaßen übersteigert, auch in finanzieller Hinsicht. Das war ja eine Corona-Despotie geradezu, die da errichtet werden sollte, bis hin zum Impfzwang, also in die Körpersäfte hinein wollte da der Staat regieren. Und das hat sich jetzt gerecht, auch finanzpolitisch. Und die FPÖ hat natürlich recht, wenn sie sagt, die gleichen Leute, die dieses Schuldendesaster angerichtet haben, die wollen nun die Fortsetzung, die Verlängerung machen. Und es stimmt ja, das Finanzministerium, das Innenministerium, um das es ja dann vor allem ging in diesen Koalitionsverhandlungen FPÖ-ÖVP, das Finanzministerium, das war ganz wichtig eben während der Corona-Zeit und das Innenministerium ist das Schlüsselministerium bezüglich der Migrations- und Asylfrage. Beide Ministerien beanspruchten die ÖVPler und das haben die FPÖler empfunden als eine Art von Kolonialherrschaft eines Wahlverlierers gewissermaßen, als eine Zumutung. In den Medien hat man das Ganze natürlich dann nur einseitig dem angeblichen Machtrausch von Herbert Kickl zuzuschreiben. Ja, hören Sie selber, was er dazu zu sagen hat. Ich habe ihn dazu explizit gefragt. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und melde mich zurück, bald möglichst. Wir haben ja noch die Schlagzeilen der Weltwirtschaft. Wir haben die Meilensteine der Geschichte. Es kommt dann noch die Vorschau auf die Deutschland-Ausgabe. Es wird Ihnen also nicht langweilig auf diesem Kanal. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.